Sie bewerben sich um das wichtigste Amt in Europa, das Amt des deutschen Bundeskanzlers. Und da müssen Sie in Kauf nehmen, Hass, Hetze, Häme, Verdrehungen. Das werfe ich niemandem vor, weil das einfach ja, mit scheinbar in Deutschland dazugehört, wenn man Wahlkampf macht. Und im Vergleich zu den USA ist es bei uns noch glimpflich.
Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit.
Mit etwas mehr Glück wäre er jetzt Bundeskanzler und nicht Olaf Scholz. Aber dieses Glück fehlte ihm im letzten Bundestagswahlkampf. Wie blickt er auf die Ampelregierung, auf sein eigenes Schicksal und die Zukunft seiner Partei, der CDU? Ich begrüße ganz herzlich Armin Laschet.
Grüße Sie, Herr Feldenkirch.
Herr Laschet, wären Sie eigentlich ein guter Bundeskanzler gewesen?
Naja, wenn man für das Amt kandidiert, geht man davon aus, dass man das auch gut machen würde. Und ich glaube, ja.
Die aktuelle Regierungskoalition hat etliche Probleme. Auch Sie hätten realistischerweise mit den Grünen, mit der FDP, mit Christian Lindner, mit Robert Habeck regieren müssen. Nach 2 Jahren mehr oder weniger zuschauen. Wie ist Ihr Eindruck? Geht das mit den beiden sehr unterschiedlichen Kräften, Grünen und FDP, überhaupt zusammen? Oder ist das der Versuch, etwas passend zu machen, was nicht passt?
Also das Wahlergebnis ist ja, wie es ist, dass eben mehrere Parteien zusammenarbeiten müssen. Das wäre auch bei einer Jamaika-Koalition so gewesen. Wahrscheinlich sogar in der gleichen personellen Besetzung. Wahrscheinlich wäre Christian Lindner auch Finanzminister und Robert Habeck Wirtschaftsminister und Annalena Baerbock Außenministerin und Frau Paus Familienministerin. Das sind ja Positionen, die die Koalitionspartner besetzen. Und man hätte mit den gleichen Voraussetzungen arbeiten müssen. Das Entscheidende ist, gelingt es, dass nicht jeder für sich seine Punkte solitär sammelt und sich zulasten des anderen profiliert.
Den Eindruck haben Sie aktuell?
Ja, den habe ich. Und man müsste einen Gemeinschaftsgeist für ein solches Projekt hinkriegen. Das erfordert aber viel Kommunikation, viel Reden, viel Zusammenführen, auch des Regierungschefs. Mhm. Und das kann ich nicht so deutlich erkennen, dass das sein Stil als Kanzler ist.
Hätten Sie da eine Stärke gesehen, hätten Sie sich zugetraut, das besser zu organisieren, zu kommunizieren?
Das ist leicht gesagt von außen jetzt, aber ich glaube, dass eine meiner Stärken auch in meiner politischen Arbeit immer war, Menschen zusammenzuführen, die unterschiedliche Meinungen haben. Das war auch in der Koalitionsregierung in Nordrhein-Westfalen ja nicht immer einfach. Und meine Haltung war immer, man muss auch dem kleineren Partner Punkte gönnen. Und wenn die Minister gut dastehen, muss das den Regierungschefs erfreuen. Und man das nicht als Konkurrenz betrachten, weil es am Ende allen nutzt. Und dieser Geist, dass man auch dem anderen was gönnt, wenn er Punkte macht, den stelle ich nicht fest.
Wenn Sie auf die aktuelle Regierung und deren Misere gucken. Was würden Sie sagen, wer ist da der Hauptverantwortliche? Die Grünen, die FDP oder eben doch der Kanzler wegen nicht ausreichender Führungsqualitäten?
Am Ende ist immer der Kanzler verantwortlich, denn er führt die Regierung an. Er hat wenige eigene Themen, die jetzt zu Konfliktthemen führen. Das sind eher die beiden kleinen Partner, FDP und Grüne. Aber für das Gesamtbild ist der Kanzler verantwortlich.
Wo können Sie als erfahrener Politiker Defizite konkret erkennen?
Ich würde vielleicht erstmal was Lobendes über ihn sagen. Die zurückhaltende Art, gerade im Russland-Ukraine-Konflikt, halte ich für richtig. Alles zu tun, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen wird, war richtig. Da sind mir manche auch in der Sprache zu bellizistisch. Insbesondere bei den Grünen stelle ich fest, die noch im Bundestagswahlkampf Waffenlieferungen ablehnten, das 2%-Ziel ablehnten und. Die können jetzt gar nicht genug Waffen liefern,
nach ihrer Vorstellung.
Da finde ich die abwägende, zurückhaltende Art des Bundeskanzlers richtig. Was fehlt, finde ich, ist sein europäisches Engagement. ich hätte die Reise zu Putin oder nach China gemeinsam mit Präsident Macron gemacht. Das deutsch-französische Verhältnis ist so schlecht, wie es, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht war. Und da braucht es Empathie. Und ein deutscher Bundeskanzler, jetzt haben wir ja Gipfel in den nächsten Tagen in Brüssel, das war immer so, dass der prägend mit Ideen kam, sich vielleicht sogar mit Frankreich abgestimmt hatte und viele andere dann folgten. Bei Helmut Kohl ganz stark, aber auch bei Angela Merkel. Und ich habe nicht den Eindruck, wenn der deutsche Bundeskanzler auf den Gipfel kommt, dass die anderen sich daran orientieren. Das fehlt.
Teilen Sie eigentlich auch den Ruf nach Neuwahlen, der zum Teil auch aus Ihrer Partei in diesen Tagen?
Nein. Erstens ist es gar nicht so einfach, Neuwahlen. Ich meine, man sagt immer Neuwahlen. Nach unserer Verfassung sind Neuwahlen gar nicht vorgesehen. Neuwahlen, also wenn die Regierung jetzt zerbricht, ist immer noch der Kanzler Kanzler. Und das Grundgesetz sagt dann, er muss dann eine neue Mehrheit aus Mitteln des Parlaments finden. Und wenn er das nicht tut, muss er die Vertrauensfrage stellen. Und wenn er die stellt, entscheidet der Bundespräsident, ob er die Parteien dazu bringt, doch zusammenzuarbeiten oder Neuwahlen zu machen. Deshalb ist Neuwahlen bei uns, anders als in anderen europäischen Ländern, aus guten Gründen der Destabilität der Weimarer Republik eigentlich nicht vorgesehen. Das ist die Ausnahme, aber nicht die Regel.
Mhm. Als ich Sie gerade gefragt habe nach möglichen Defiziten beim Bundeskanzler, beim aktuellen, haben Sie auf die Europapolitik rekurriert. Welche sehen Sie denn im Zusammenspiel eben innenpolitisch mit den Partnern Grüne und FDP?
Na gut, die gesamte Grundlage dieser Koalition basierte darauf, dass man sich über einen Haushaltstrick die Freiräume für die je kleineren verschaffen hat. Mhm. Und hat viele neue Aufgaben angefangen. Mhm. Und das hat das Verfassungsgericht jetzt gestoppt. Insofern war die Geschäftsgrundlage dieser Regierung eine, die jetzt zusammengebrochen
ist. Hätten Sie als Kanzler eine andere gelegt?
Das ist eine gute Frage. Die Versuchung wäre jedenfalls da gewesen, dass Ratgeber im Finanzministerium gesagt hätten, du, da gibt es den Trick.
Einen schönen Trick.
Nimm einfach die Corona-Mittel und übertrag die. Ich glaube, ich hätte mindestens Wert darauf gelegt, dass man
den... Das ist ja schon verlockend.
Ja, der ist verlockend. Wobei in den Ländern haben manche den Trick auch gemacht, aber manche genau die Gefahr erkannt. Auch der Bundeskanzler kommuniziert relativ wenig. Wir waren bei Angela Merkel schon wenig gewohnt an Kommunikationsneigung, aber sie ist noch mal weniger geworden. Und in Krisenzeiten musst du fast mehr kommunizieren als in normalen Zeiten.
Mhm. Und noch mal die Frage, hätten Sie es anders und besser gemacht?
Ja, diesen Teil ja, sicher.
Sie wurden 1961 in Aachen geboren. Ihr Vater Heinz war Steiger auf der Grube Anna. Ihre Mutter Marcella war Hausfrau und kümmerte sich um sie und ihre jüngeren Brüder. Ihr Pfarrer in Burtscheid, in Aachen-Burtscheid, den ich auch mal treffen durfte, Monsignore August, sagt über diese Zeit, wenn es im Dorf irgendein Blödsinn gab, waren die Laschet-Brüder eigentlich immer dabei. Beschreiben Sie mal kurz diese Zeit, die 60er Jahre in Burtscheid, in der Sie groß geworden worden sind. Und was war das für ein Blödsinn genau?
Also das weiß ich auch nicht, was der Pfarrer da aus Beichtgeheimnissen ausplaudert. Ich weiß nicht, was er meint. 60er Jahre, da war ich nur ein kleines Kind. Das sind eher die 70er und dann auch 70er Jahre, in denen wir Jugendliche waren. Ja, und ich hatte drei Brüder und jeder hatte so seine Eigenarten.
Man sieht sie
ja, hier. Da sieht man exakt meine Mutter und uns drei. Ich bin ganz links. Das heißt, das sind nur zwei. Der Jüngste wurde mit 12 Jahren Abstand zu mir geboren. War ein Nachzügler.
Okay, der konnte noch nicht dabei sein.
Waren also vier Kinder. Nein, es war ganz normal, was Jugendliche so anstellen. Aber ich finde es nicht so spektakulär, was da war.
Eine Jugend im Rheinland, auch am Dreiländereck zu Holland und zu Belgien. Was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die typischen Eigenschaften eines Rheinländers?
Also manche sagen ja sogar, manche in Köln und Düsseldorf sagen, ihr Aachener seid eigentlich gar keine Rheinländer, weil ihr liegt ja nicht am Rhein.
Ist ein bisschen weit weg, ja.
Das Gefühl ist trotzdem ein rheinisches. Eigentlich sind wir Maasländer, denn der Fluss, der ganz nah bei uns liegt, ist die Maas, die quasi die Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden ist. Für Aachen heißt das, wenn man rheinisch lebt, man lebt immer über Grenzen hinweg. Es ist nie ein nationales Gefühl, sondern sie sind genauso schnell in Maastricht und in Eupen in Belgien. Sie leben da, sie gehen da zum Essen, sie treffen da Freunde. Also es ist nicht national begründet. Und das Rheinische ist, glaube ich, insgesamt immer eher europäisch und nicht nationalistisch. Das Rheinland selbst ist geprägt durch viele Kulturen über all die Jahrhunderte, die ins Rheinland kamen. Und das hat auch die Menschen geprägt. Insbesondere in Köln ist dieses Lebensgefühl sehr verbreitet, bis hinein in die Karnevalslieder, dass jeder, der irgendwann daherkam, eigentlich ein Einwanderer ist.
Herr Laschet, vor mir steht eine Box. Dort sind ein paar Gegenstände drin, die für Ihr Leben, auch Ihre Karriere eine gewisse Bedeutung hatten. Ich öffne sie mal und ziehe den ersten Gegenstand raus, weil Sie gerade selbst das Thema Karneval angesprochen haben. Eine klassische, formschöne Karnevalsmütze. Die Frage ist, was bedeutet tatsächlich der Karneval für den Rheinländer? Schauen Sie mal, ob sie Ihnen passt.
Nee. Also der Karneval ist etwas, die gesamte Mentalität prägendes, egal ob sie links oder rechts oder was auch immer sind, eingewandert oder nicht. Beim Karneval sind in Köln insbesondere alle dabei. Und alle sind da auch gleich. Jeder verkleidet sich. Man sieht nicht, ob das ein Generaldirektor oder ein Arbeiter ist. Man ist irgendwo, natürlich gibt es Unterschiede, aber man ist irgendwo in einem Gemeinschaftsgefühl in einer Stadt. Das verstehen Menschen außerhalb des Rheinlands nicht. Die empfinden das als zu leicht, als unseriös, insbesondere in Norddeutschland glaube ich, besonders ausgeprägt. Und das ist aber ein Missverständnis des Karnevals, denn der Karneval ist nicht nur auf die 3-4 Tage Karneval bezogen, sondern da engagieren sich Tausende Menschen das ganze Jahr über für das Gemeinwesen. Und das muss man einfach dazu erklären.
Ist es, weil Sie es gerade angesprochen haben, wie in anderen Regionen Deutschlands darauf geschaut wird, ist es ein Nachteil, Rheinländer zu sein, wenn man Bundeskanzler werden will?
Wieso? Ich glaube, dass das so ist, dass man in Hamburg denkt, einer, der in Karnevalsuniform herumläuft, der den Karneval feiert, dem nimmt man nicht die Ernsthaftigkeit in schwierigen Momenten ab. Das war sicher. Ich glaube, Konrad Adenauer würde heute nicht mehr Bundeskanzler im Zeitalter der Social Media.
Wegen des rheinischen Singsangs?
Ja, wegen dem Singsang und wegen der Art, die manche Menschen außerhalb dieses großen Gebiets mit dem Rheinland verbinden.
Weil Sie sagen, Bruder Leichtfuß, lustig, aber nicht hundertprozentig
seriös. So ist es. Ich glaube, das ist alles falsch.
Das ist gemein, ja.
Ich glaube, dass gerade auch im Amt des Bundeskanzlers auch Humor, auch menschliche Nähe in Gesprächen, gerade übrigens auch in der Außenpolitik, extrem wichtig ist. Mhm. Wenn man mit einem Gesprächspartner auch über Persönliches reden kann, wenn man auch mal einen Scherz machen kann, wenn die Kollegen Lust haben, mit einem zu reden, weil man ihn interessant findet, dann ist das eine Qualität, die für den Bundeskanzler nicht schädlich ist. Wer das sehr perfekt betrieben hat, war Helmut Kohl, der ja irgendwo auch Rheinländer war, zwar aus Rheinland-Pfalz, aber der hat immer auch auf diese menschlichen Aspekte des Lebens bis hin zum Essen, was er nun intensivst gemacht hat, Wert gelegt.
Verkleiden Sie sich denn selber gern an Karneval? Sie dürfen die, wie gesagt, gerne aufziehen.
Ja, nein. Also früher,
so weit geht's dann
muss
doch nicht.
Ich schon auf Bilder achten. Sie wissen, wie das so ist in diesen Zeiten. Früher.
Sie verkleiden sich ja gern. Wir sehen hier ein schönes Foto von Ihnen und Cem Özdemir.
Ja, da sind wir als Piraten aufgetreten beim Orden wieder in tierischen Ernst. Ich habe das früher lieber gemacht. Ich bin eigentlich nicht so ein Verkleidungstyp. Wer das ja sehr intensiv macht, ist auch der bayerische Ministerpräsident im Fränkischen. Aber diesen fränkischen Fasching nimmt man noch mal anders wahr als den rheinischen Karneval. Irgendwie wird das da leichter akzeptiert als bei uns.
Ich habe letztens Robert Habeck in seinem Büro im Wirtschaftsministerium getroffen. Und der hat mir erzählt, dass einer seiner frühen Büroleiter ihm den Rat mit auf den Weg gegeben habe, ein Schreibtisch muss frei sein wie eine Landebahn. Hier sehen wir jetzt mal kurz Ihren Schreibtisch. Ist schon ein bisschen her, aber ja, das sieht jetzt gar nicht so aus, frei wie eine Landebahn.
Nein, das ist nun auch wirklich ein untypisches Bild.
Das sind schon Sie.
Da bin ich junger Bundestagsabgeordneter. Das ist zwischen 1994 und 1998. Okay. Und was da vorne liegt, sind eine Menge Broschüren auch, die da auslagen. Die gehören gar nicht zum Arbeitsplatz. Aber in der Tat ist mein Schreibtisch nie wie eine Landebahn.
Gehört. Also,
auch da den Überblick zu haben, wo was liegt, ist auch eine Kunst.
Ja,
wenn absolut. Sie mich jetzt fragen würden, wo ist denn
Sie wüssten genau, wo was ist.
Wüsste ich, wo sie liegt.
Gehört die Unordnung auch zum Rheinländer oder ist das gar keine Unordnung, die wir da gesehen haben?
Das war keine Unordnung, das ist,
nein. Hat alles System.
Die Unordnung gehört nicht zum Rheinländer, aber zum Rheinländer gehört auch die Mentalität, nicht preußisch alles penibel gerade zu machen, sondern in Konflikten auch einmal 5 gerade sein lassen und eine Lösung zu finden, die dem Menschen dient. Das geht nicht mit immer Paragraphen und Ordnung und wie Preußen sich das Leben vorstellte, sondern ja, das im Rahmen aller Regeln natürlich und Gesetze, aber es gibt auch Auslegungsmöglichkeiten, die eine Lösung möglich machen und die sie nicht verhindern. Und das ist sicher eine rheinische Tugend.
Vom Charakter, vom Typus her standen 2021 mit Ihnen und Olaf Scholz tatsächlich 2 unterschiedliche Typen zur Wahl, oder?
Das ist wahr.
Ich habe noch was Schönes. Geben Sie mir ruhig, wenn Sie den nicht aufziehen wollen, dann packen wir die wieder ein. Ein sehr schönes Bild. Wir sehen den großen Karl den Großen. Warum haben wir das wohl in unsere Box gepackt?
Weil er aus Aachen kommt.
Wir wissen auch, Ihr Bruder Patrick hat mal detailliert Stammbäume zusammengetragen und eine Auflistung erstellt. Also von Karl dem Großen geht es dann in 40 Schritten bis zu Ihnen und Ihren Brüdern. Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie tatsächlich ein Nachfahre von Karl dem Großen wären?
Ich glaube, jeder, der irgendwie lebt, stammt von Karl dem Großen ab.
Ach so, sehen Sie das so? Okay.
Ja, was mich daran geärgert hat, in einer Biografie ist diese Geschichte erzählt.
Ja.
Und sie ist beschrieben mit den Worten, die Familie glaubt, von Karl dem Großen abzustimmen.
Das
so,
ist was
als
anderes.
Wären wir ja. Nicht ganz bei Trost. Mein Bruder hat das eher geckhaft genannt.
Können wir kurz den Test machen? Wenn Sie es einmal kurz neben sich halten, dann können wir sehen, ob es eine Ähnlichkeit gibt.
Also man weiß ja gar nicht, wie Karl der Große ausgesehen hat.
Würden Sie jetzt noch, ach so,
das
ohne Bart kann ich schon eine Ähnlichkeit.
Ein koloriertes Bild, was irgendwann danach entstanden ist. Es gibt ja aus der Zeit Karl des Großen keine Bilder und keine Fotos und nur stilisierte Gemälde, aber auch nicht aus der Zeit.
Mhm.
Nein, man sagt in Aachen, sagt jeder von sich, ich stamme von Karl dem Großen ab.
Und jeder?
Ja,
okay.
So im Gefühl glaubt das jeder.
Mhm.
Und mein Bruder hat einfach als Gag einmal eine solche Kette hergestellt, die in der Tat nachvollziehbar ist. Aber die wird jeder Mensch, der das Mittelalter überlebt hat und die schrecklichen Dinge und Kriege überlebt hat, wird eine solche Linie zeichnen
können. Ja.
Insofern habe ich das nie so ernst genommen. Aber es ist auch im Wahlkampf genutzt worden, der ist nicht ganz dicht, er glaubt, er stammt von Karl dem Großen.
Wobei ich die Ähnlichkeit gerade frappierend fand, aber Sie haben ja gesagt, das sei gar kein echtes Foto. In Ihrer Familie gibt es also keine Streit darüber, ob...
Es gibt keine monarchischen Gefühle.
Gut. So, jetzt haben wir eine echte Rarität. Kennen Sie die noch?
Nee.
Sie kennen Ihre eigene Wahlkampftasche.
Das ist keine Wahlkampftasche. Ich habe die noch nie gesehen.
Nein?
Laschet kann Kanzler, stimmt, aber ich weiß nicht, wo sie ist.
Heute für 4 Euro im Internet auf dem Schwarzmarkt.
Von der CDU war die?
Also wer die jetzt produziert hat, muss ich zugeben. Weiß
ich habe sie noch nie gesehen, aber sie ist schön.
Fällt es Ihnen eigentlich schwer, über diesen Wahlkampf 2021 zu reden oder ist das mit Abstand mittlerweile okay für Sie?
Nein, das ist okay. Ich habe von der ersten Sekunde an nach der Wahl gesagt, ich fange jetzt nicht an zu sehen, was war falsch, was war wie, mit dem Schicksal zu hadern, hätte man dieses, hätte man jenes.
Weil es keine zweite Chance gibt?
Nein, die zweite Chance ist nicht die Frage, aber weil es nichts hilft. An dem Ergebnis ist am 26. September um 18 Uhr nichts mehr zu ändern.
Mhm.
So, und das gibt in der Fledermaus der Operette den schönen Satz, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und das habe ich mir dann zum Motto gemacht.
Wir schauen nochmal für all die Dynamik nicht so vor Augen haben, auf ein paar Zahlen und Statistiken. Im Januar 2021 betrug Ihr Vorsprung auf die SPD noch mehr als das Doppelte. Auch vor den Grünen war der Vorsprung komfortabel. Dann im Juli, also weiter fortgeschritten im Jahr, sah es auch immer noch sehr, sehr gut aus für die CDU. Deutlicher Vorsprung vor Grünen und SPD. Und dann am Ende im September 21 eben dieses Ergebnis. Wie erklären Sie sich das im Rückblick?
Es gibt viele Gründe, es gibt ja viele Analysen, die gemacht worden sind. Der Wahlkampf war nicht optimal, die Kampagne war schlecht, es gab eigene Fehler, die man gemacht hat. Weniger innerlicher Art, aber das berühmte Bild natürlich, das Lachen.
Wenn Sie es gestatten, schauen wir einmal kurz zusammen eben auf dieses Bild. Wurde ja quasi zu einem der ikonischsten der deutschen Wahlkampfgeschichte. Sie sind dort.
In Erftstadt.
In Erftstadt, kurz nach der furchtbaren Flut. Der Bundespräsident Steinmeier war vor Ort. Währenddessen entsteht eben dieses Bild. Sie lachen an einem Ort, wo das Empfinden war, hier sollte man nicht lachen. Warum haben Sie da gelacht und wie ging der Witz genau?
Nein, ich habe noch nie den Witz erzählt, werde ihn nur jetzt nicht erzählen. Ich habe erstens kein Wort von
dem. Also es gab einen Witz, aber Sie erzählen ihn
nicht. Nein, pass auf, das war kein Witz, das war eine blöde Bemerkung, die nicht der Rede wert ist und die Sekunden dauerte. Und darauf habe ich reagiert und das ist dieses Lachen. Das ist mit einem besonders, der Fotograf hat wahrscheinlich
ein Teleobjektiv
gehabt. Ja, ein gigantisches, weil das war bestimmt 100 Meter oder 60 bis 100 Meter entfernt. Der Bundespräsident stand vorne. Irgendeiner vom Protokoll hat erklärt, man darf nicht neben dem Bundespräsidenten stehen. Der Bundespräsident muss alleine stehen. Der andere wartet hinten in der Halle. Danach geht der Bundespräsident in die Halle und dann spricht der Ministerpräsident. In der Zeit hat der Bundespräsident auch gelacht. Also es hat sich aber sehr auf mich fokussiert. Ich sage heute, ich hätte mich einfach neben den Bundespräsident stellen sollen und wir hätten gemeinsam dieses Statement abgegeben. Vergangenheit hilft nicht weiter. Irgendeiner macht eine Bemerkung. Ich lache freundlicherweise darüber. Mhm. Vielleicht zu intensiv.
Und wir sehen auch auf dem Foto Ihren damaligen Sprecher Christian Würmer mit sehr ernstem Gesicht. Warum hat der nicht gelacht und Sie schon?
Ich weiß, vielleicht hat er es nicht gehört oder es hilft nicht, es weiter zu recherchieren.
Viele haben da rein interpretiert, ja, das ist eben, worüber wir eben sprachen, die Frohnatur der Rheinländer, der muss immer lachen.
So ist es.
Hatten Sie in diesem Wahlkampf?
Übrigens, das Interessante ist, in den Gebieten rund um die Flutkatastrophe, also die Menschen wussten schon, ich war sehr viel da, ich habe mich sehr viel gekümmert, war auch sehr empathische Gespräche, auch mit vielen Opfern. Und die Wahlergebnisse dort sind überdurchschnittlich besser als im ganzen Rest Deutschlands. Die Menschen vor Ort haben das nicht als negativ wahrgenommen. Aber es ist, wie es ist.
Also diesem Foto, für manche ist das die Haupterklärung, warum sie nicht Bundeskanzler sind. Ist das überinterpretiert?
Ja, ich glaube, das ist sicher überinterpretiert, weil die ganze Kampagne war schlecht. Wir waren ja in einer ganz besonderen, schwierigen Lage. Es sollte etwas Neues beginnen, aber es gab natürlich noch die Regierung Merkel. Und es gab noch die amtierenden Minister. Und es war im Zweifel auch nicht das stärkste Kabinett Merkel, das wir da am Ende hatten. Und die Menschen hatten das Gefühl, wir wollen kein weiter so. So, dass sie mit Olaf Scholz am meisten weiter so gewählt haben, war vielleicht den wenigsten bewusst. Dann war die Union zerstritten. Und zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Das war in den Wahlkämpfen davor immer die SPD. Sie hat Olaf Scholz nicht mal zum Parteivorsitzenden gewählt. Aber danach war sie in einer Weise geschlossen, wie wir das nicht kannten. Und das ist auch einer der Gründe. Es gibt viele Gründe.
Aber wenn Sie sagen, die Kampagne war schlecht, obwohl Sie nicht mehr zurückblicken wollen, aber nennen Sie uns ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, das war einfach schlecht.
Und wie alles angelegt war. Es war nicht gut. Es war keine gute Kampagne. Und ich bin trotzdem dafür verantwortlich, weil ich war der Parteivorsitzende.
Gibt es etwas, was Sie sich im Nachhinein am meisten selbst vorwerfen?
Ja, man hätte sich darum intensiver kümmern müssen, vor allem direkt nach der Wahl zum Parteivorsitzenden. Durch Corona ist das ja alles verschoben worden. Wir haben großen innerparteilichen Wettbewerb gehabt, damals mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Ja. Dann war der Parteitag, wo die Mitglieder entschieden haben, dass ich Parteivorsitzender sein soll. Und da war die Stimmung, Sie haben mir die Januarwerte gezeigt, hoch. Mhm. So, und das ist im Laufe des Jahres verloren gegangen.
Hatten Sie irgendwann das Gefühl, egal was ich mache in diesem Wahlkampf, es wird mir falsch ausgelegt? Sie wurden zum Beispiel fürs Eisessen in der Fußgängerzone kritisiert. Oder es gibt auch ein Foto, das haben wir, glaube ich, auch vorliegen, wo Ihnen jemand einen Schirm hinhält, was quasi auch wieder kritisiert wurde, weil es so aussah, als würde der Mann, ich glaube auch aus dem Flutgebiet, entgegenstehen, während Sie schön beschützt sind.
So ist es. Dieses Bild ist zum Beispiel eines, das zeigt, wie Bilder auch Stimmungen verzerren können. Einer der Fotografen, der dabei war, hat aus seiner Perspektive das ganze Bild gezeigt. Und darauf sehen Sie, Herr Laschet. Ja, da sehen Sie, dass der Gesprächspartner auch einen Schirm über sich hat. Also wir beide waren beschirmt. Und man hat trotzdem den anderen Eindruck erzeugt.
Wir haben extra das andere Bild auch da.
Sie können in dem Moment, dann hält einer, ich glaube einer der Sicherheitsleute, hält den Schirm über Sie. Sie müssten dem jetzt sagen, bitte tu das, lass das weg. Oder, also es sind solche Sekundenentscheidungen. Ich würde nie mit jemand reden, wo ich unter dem Schirm stehe und der andere nicht. Aber das Bild ist erzeugt worden. Das Eisessen habe ich übrigens bis zur Minute nicht verstanden, was daran schlimm ist, ein Eis zu essen, wenn man an einem Eissalon von einem ein Eis geschenkt
hat. Ja, da hat irgendjemand dann gesagt, er hat ja nicht gezahlt.
Na, das war aber nicht das Argument. Das Schlimme war, wie kann der nur in der Öffentlichkeit Eis essen? Das Übliche wäre es, jemand zu geben, der Mitarbeiter, und die schmeißen sie in den nächsten Papierkorb. So geht man aber nicht mit Nahrungsmitteln um.
Es gab in diesem Wahlkampf auch einen Besuch in der neuen Elon Musk Tesla Fabrik in Brandenburg. Damals galt Musk noch als der große, tolle Unternehmer. Und
immer noch.
Sie auch nach diesem gemeinsamen Auftritt als derjenige, über den unter anderem Elon Musk Witze macht.
Hat er nicht. Das weiß ja jeder, wie es war. Er hat auf die Frage eines Journalisten, ob denn ein Wasserproblem in Brandenburg bestehe, wie die Gerichte da entschieden haben, darüber hat er gelacht.
Überall Wasserstraßen sehen. Und so weiter. Ja.
Gut, man muss wissen, wenn man mit Elon Musk zusammen ein Pressestatement macht, das kann auch zu verrückten Ansichten führen. Ich habe eine Frage eines Journalisten übersetzt für ihn, auf was er eigentlich setze, auf Elektromobilität oder auf Wasserstoff. Mhm. Und das hat man dann auch so interpretiert, wie dämlich ist eigentlich der Laschet, wenn er Elon Musk fragt, ob er für Elektromobilität oder Wasserstoff ist. Mhm. Er ist ja der Papst der Elektromobilität mit seinem Tesla. Heute erleben Sie übrigens eine gegenteilige Debatte, dass auch über Wasserstoff wieder gesprochen wird. Auch eines der Dinge, die am Ende einfach verkürzt wurden.
Fühlten Sie sich
keine Klage.
Ungerecht behandelt? Keine Klage?
Nein, eben, es ist, wie es ist. Man muss damit rechnen.
Es ist, wie es ist, ein typisch rheinischer Satz.
Man muss mit Spiegeltitelbildern leben. Auch da gab es beeindruckende Spiegeltitelbilder. Es ist so. Sie bewerben sich um das wichtigste Amt in Europa. Das Amt des deutschen Bundeskanzlers. Und da müssen Sie in Kauf nehmen. Hass, Hetze, Häme, Verdrehungen. Das werfe ich niemandem vor, weil das einfach, ja, mit scheinbar in Deutschland dazugehört, wenn man Wahlkampf macht. Und im Vergleich zu den USA ist es bei uns noch glimpflich, was man erlebt als Kandidat.
Welchen Anteil hat Markus Söder an Ihrer Niederlage?
Ich habe eben gesagt, dass wir nicht ganz so geschlossen gewirkt haben, wie wir hätten wirken müssen. Und da hat jeder, der im Wahlkampf gestört hat, seinen Anteil.
Hat er Ihr Eindruck jemals verwunden, dass Sie am Ende als Kanzlerkandidat dastanden und nicht er?
Das weiß ich nicht, das müssten Sie ihn fragen.
Wie war Ihr Eindruck?
Ich habe gewundert, dass er dachte, er hätte eine Mehrheit in der CDU. Weil das war ich mir immer sicher, dass die Mehrheit auf meiner Seite stand.
War das Selbstüberschätzung seinerseits?
Ich weiß nicht, was es war. Aber eigentlich ist doch klar, wenn die CDU nach so einem langen Prozess sich einen Parteivorsitzenden gibt, dass dann auch die Erwartung der Mitglieder und derer, die so gestimmt haben, da ist, dass der Kanzlerkandidat wird. Diese 10 Tage im April des wirklich harten Wettbewerbs hätte uns, glaube ich, im Nachhinein schenken können.
Wie würden Sie jemanden, der Markus Söder nicht kennt, beschreiben, charakterlich?
Nein, ich will es nicht Markus Söder beschreiben.
Würde Ihnen schwerfallen?
Ja.
Herr Söder wies eine Mitverantwortung an Ihrer Wahlniederlage im November 2021 weit von sich und sagte in Ihre Richtung, wer endlos jammert, der bekommt keine Zukunft.
Ja, ich habe ja nicht gejammert, also insofern habe ich ja Zukunft.
Sie sagten auch mal, wenn Sie die Kanzlerkandidatur annehmen, dann wissen Sie, dass es wahrscheinlich das heftigste Jahr Ihres Lebens wird.
Ja.
War es das heftigste Ihres Lebens?
Das kann man sicher so sagen, ja. Aber es war auch das am schnellsten vergehenste, weil die Zeit so, die Zeit war übrigens auch noch ein Faktor viel zu kurz. Im April werden Sie Kanzlerkandidat und im September ist die Wahl. Da war ja gar nicht mehr so. Dann kommt noch die Flut hinein, wo ich keinen Wahlkampf gemacht habe, weil ich gesagt habe, Sie können als Ministerpräsident nicht irgendwo im Schwarzwald Wahlkampfreden halten, wenn das eigene Land quasi versinkt. Also die Zeit, um von den eigenen Ideen zu überzeugen und präsent zu sein, war einfach zu kurz.
Sie haben gesagt, also die CDU habe mehr oder weniger mit breiter Mehrheit hinter Ihnen gestanden. Es gab aber auch andere Aussagen. Ich denke da zum Beispiel an Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff, der Ihnen eigentlich sehr gewogen war, der aber über die Entscheidung, wer soll es nun machen, Söder oder Laschet, damals sagte, ich muss das mal zitieren, leider geht es jetzt nur noch um die harte Machtfrage. Mit wem haben wir die besten Chancen? Es geht nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Es hilft nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig ist, aber dieses Amt nicht erreicht, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht lassen. Was denken Sie über solche Aussagen?
Also sie ist so, wie sie ist. Eine ehrliche Antwort von Rainer Haseloff, dem ich die übrigens auch nie übel genommen habe, weil ich ihn wertschätze. Und es ist eigentlich kein besonders gutes Zeugnis für den anderen, den er als Kandidaten ja vorgesehen hat.
Es geht nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen und Charakter.
Ja, das fand ich eigentlich eine ziemlich heftige Aussage. Ich finde schon, dass es darum geht. Am Ende hat er recht gehabt, weil wir die Wahl nicht gewonnen haben. Insofern ist die Aussage ja nicht mal falsch gewesen. Nur die Beschreibung zu sagen, wir gucken nicht mehr auf Charakter, auf Fähigkeit, auf Verdienste, sondern nur, wer kann eine Wahl gewinnen, das würde ich nicht teilen. Denn ein Kanzler muss eine Grundüberzeugung auch haben, sie können im Amt nicht mehr viel entwickeln. Sie müssen, wenn sie nachts um drei geweckt werden, eine grundinnere Überzeugung haben, ich entscheide so oder so. Und insofern ist die Charakterfrage schon noch eine entscheidende.
Haben Sie jemals gedacht, es war falsch, diese Kandidatur zwar mit Zustimmung vieler aus der CDU, aber letztlich doch gegen die Sympathien der Bevölkerung durchzudrücken, weil ihre Persönlichkeitswerte waren zu dem Zeitpunkt nicht hoch.
Ja, die waren aber bei Olaf Scholz auch nicht hoch und er ist trotzdem Kanzler geworden. War ja auch nicht der, nach dem sich die Deutschen gesehnt haben. Ich glaube, die Entscheidung war richtig, aber das Ergebnis war nicht erfolgreich.
Nach der Entscheidung sagte der damalige CSU-Generalsekretär Markus Blume, Markus Söder begeistert und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. War er das damals?
Ich glaube nicht.
Im Spiegel stand damals, zwei Alpha-Tiere klären auf offener Bühne die Frage, die man sonst vor allem aus dem Gorilla-Revier kennt, du oder ich. Was finden Sie, sollte die Union mit Blick auf die nächste Kanzlerkandidatur, die spätestens 2025 ansteht, die Entscheidung, was sollte sie aus dieser Episode lernen?
Naja, man hätte auch schon vorher lernen können, dass das Austragen auf offener Bühne eines solchen Konfliktes ein halbes Jahr vor der Wahl schädlich ist. Egal wie. Weil wenn man diskutiert, wenn man in die Bundestagsfraktion geht und jeder jetzt seine Meinung sagt, warum der andere eigentlich ungeeignet ist, liefert man ja dem politischen Gegner quasi die Argumente gegen den nachher gemeinsamen Kandidaten. Deshalb ist eine Lösung dieser Frage beim nächsten Mal wichtig, dass sie früher fällt, dass sie intern fällt, und dass sie nicht so öffentlich ausgetragen wird, wie wir das da gemacht haben.
Diese Erfahrung, die Sie in dem Sommer 21 gemacht haben, verfolgen die Sie manchmal noch, dass Sie auch im Schlaf aufwachen?
Nein. Ich bin noch nie im Schlaf aufgewacht mit dem Gedanken an 2021.
Wie schafft man das?
Weil ich weiß es nicht.
Es war schon heftig, was
ja,
da
ist. Ja, es war heftig, aber es ist nicht so, dass mich das ja, bis zum heutigen Moment prägen würde. Nein, das ist vielleicht eine innere Konstitution. Ich kenne andere, die auch schon mal Niederlagen erlitten haben und lange damit gehadert haben. Aber ich habe eher die Haltung, die ich ja eben beschrieben habe, es hilft ja nicht weiter. Selbst wenn man hadert, selbst wenn man nachts aufwacht, hilft es ja nicht. Und deshalb ist das vielleicht innerlich so bei mir eingestellt, dass man das auch vergisst.
Mit Blick nach vorne, kann Friedrich Merz eigentlich Kanzler?
Ja.
Was macht Sie da so sicher?
Na gut, er ist auch eine erfahrene Persönlichkeit. Er hat eine tiefe Grundüberzeugung. Einen anderen Stil, als ich ihn habe. Aber ich würde ihm zutrauen.
Was ist vor allem anders? Aus Ihrer Sicht?
Ja, Sie können ihn ja beobachten, dann sehen Sie, dass er anders
spricht. Ich auch, aber was?
Nein,
was
sehen ich will Sie? Das nicht. Von mir aus, wir waren ja mal im Wettbewerb. Ich habe da meine Stärken versucht einzubringen. Aber ich muss sagen, Friedrich Merz gehörte zu denen, die im Wahljahr, obwohl wir im Wettbewerb standen und er nicht gewonnen hatte, total loyal war und sich auch ins Team eingereiht hat und mitgewirkt hat. Und das ist eine menschliche Qualität, die ich
bei ihm schätze. Anders als Markus Söder.
Ja.
Er steht ja, Friedrich Merz, immer wieder in der Kritik, weil er, sagen wir es mal vorsichtig, nicht immer den richtigen Ton trifft. Er redet da zum Beispiel von kleinen Paschas, wenn es um Kinder aus dem migrantischen Stadtteilen, migrantisch geprägten Stadtteilen gibt. Er redet von Flüchtlingen, die den deutschen Zahnarzttermine wegnehmen würden. Die Liste ließe sich auch fortführen. Was denken Sie als früherer Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, wenn Migrantenkinder, kleine Paschas da genannt werden von Ihrem Parteivorsitzenden?
Also er hat ja diese Bemerkung dann auch vielfach erklärt. Also ich will jetzt keine Noten für einzelne Bemerkungen machen.
Er hat schon bewusst gemacht, das ist ihm ja nicht so ausgerutscht.
Ja, weiß nicht. Also die Grundlagen dessen, was seine Ideen sind, finden sich jetzt auch im neuen Grundsatzprogramm wieder. Und ich traue ihm zu, dass er auch innerhalb der Gesellschaft zusammenführen kann.
Zwischen uns steht ja noch diese Tasse mit dem Slogan Laschet kann Kanzler. Er hätte es gekonnt, sagen Sie?
Ja, klar.
Er ist es nur nicht geworden. Sie sagen, Friedrich Merz könnte es auch auffallend beim Blick auf Merz. Auch da wieder die ominösen Umfragen, an denen man nicht ganz vorbeikommt. Bei denen geht es, wenn es um seine Person geht, hat Merz auch nicht die besten Werte. Lediglich 20% sagen zum Beispiel laut Forsa, Merz sei gut für den Job des Kanzlers. Kann man gerade vor Ihrer Erfahrung, habe ja gesagt, die Werte waren bei Ihnen auch nicht gut, mit solchen Werten antreten und Kanzler werden?
Ja, kann man. Und die Werte kommen und gehen. Gestern oder vorgestern habe ich eine Umfrage gesehen, wo er gemessen wird mit Baerbock, Scholz auf der einen Seite oder mit Habeck, Scholz auf der anderen Seite. Und bei beiden lag er vorne. So, das ist ein Element. Eine Wahl wird nicht nur über die Frage entschieden, sondern auch über die politische Richtung, für die Grundorientierung. Und die nächste Wahl, das ist der Unterschied zur 21er-Wahl, ist natürlich auch eine Abstimmung über eine amtierende Bundesregierung. Ich war ja in der Schwierigkeit, ich war eigentlich kein Opposition. Also das war leichter, die Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017 zu gewinnen.
Weil Sie dagegen eine
Amtsinhaberin... Obwohl es schwieriger war, weil es gab eine Regierungschefin und Sie waren Opposition. Sie konnten mit einem eigenen Gegenkonzept in den Wahlkampf gehen. Hier waren Sie jetzt irgendwie was Neues. Sie waren aber nicht gegen irgendjemand. Sie mussten die Merkel-Zeit quasi noch mit verteidigen, mussten aber trotzdem klar machen, ich habe eigentlich eine neue Idee. Und das ist kommunikativ schwierig. Friedrich Merz hat es einfacher. Er hat eine Ampel, die regiert und er kann als Opposition ein Gegenmodell entwickeln.
Und sollte er auch der Kanzlerkandidat der Union werden?
Das entscheiden wir nächstes Jahr, aber dass ein Partei- und Fraktionsvorsitzender da sehr gute Chancen hat, ist nun klar.
Es gibt da auch von Ihrem Spezialfreund Markus Söder die Aussage, für mich ist das Thema erledigt, meine Lebensaufgabe ist in Bayern. Man könnte jetzt denken, klarer kann man sich eigentlich nicht von der Kanzlerkandidatur distanzieren. Aber mit Ihren persönlichen Erfahrungen, glauben Sie, er hat die Option, Kanzlerkandidat und Kanzler zu werden, Markus Söder tatsächlich abgehakt?
Das weiß ich nicht, ich kann ja nicht in sein Inneres gucken, aber die Sätze habe ich alle schon mal vorher gehört. Die CDU hat das erste Vorschlagsrecht, mein Platz ist in Bayern. Also das ist alles.
Ich merke, Sie sind skeptisch.
Naja, aber wie er innerlich denkt, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das selbst weiß.
Wirklich grüßt das Murmeltier.
Es ist immer die Historie von CDU, CSU gewesen, dass potenziell die beiden Parteivorsitzenden es machen könnten.
Und also ganz abschreiben würden Sie ihn jetzt nicht bei dieser Debatte, ne?
Nein. Aber das ist nun meine Erfahrung, weil ich diese Sätze kenne. Aber
Hat eigentlich Ihr Parteifreund Daniel Günther das Zeug zum Bundeskanzler?
Ich glaube, viele, die ein Land gut und erfolgreich regieren, haben die Fähigkeit, auch Regierungschef zu werden. Und Olaf Scholz war Bürgermeister von Hamburg. Und wenn ein Bürgermeister von Hamburg das kann, dann kann das auch ein Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Mhm. Und von Hessen und von Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen kommt ja auch noch. Da haben Sie ja bei Ihrem Nachfolger Hendrik Wüst, haben Sie ja durchaus mitgeredet, dass der auch der Nachfolger wird. Wäre das ein ebenso guter Kandidat wie Friedrich Merz?
Nein, ich glaube, dass der Partei- und Fraktionsvorsitzende, der auch jede Woche im Bundestag den Kanzler stellt, der Gegenspieler im Parlament ist, gute Aussichten hat, Kanzler zu werden.
Ich habe zum Abschluss noch einen schönen Gegenstand aus dieser Box, Herr Laschet. Es dürfte Sie erfreuen. Die guten Buena Vistas.
Ja.
Warum lachen Sie?
Ja, dass Sie das so
nicht auch wissen.
Ja.
Das ist Ihre Marke, oder?
Richtig, auch die richtige Größe.
Mhm. Zählt schon zu Ihren Leidenschaften, ne?
Das Rauchen. Ich brauche Zigarillos.
Nicht auf Lunge?
Verstecke das nicht, sehr witzig. Ich verstecke das auch nicht. Und,
aber ist Rauchen
ich habe früher eine andere Marke geraucht, die sollen besonders dünn sein. Und die war aus Dänemark. Und dann haben mir Leute gesagt, du, wir haben die gleiche, die in Nordrhein-Westfalen hergestellt wird, nämlich in Bünde, alte Tabakregion in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und die sind jetzt aus Bünde und die rauche ich bis zum heutigen Tag.
Ja, selbst im Vatikan haben sie geraucht.
Nein.
Bei ihrem Besuch beim Papst.
Ja.
Stimmt nicht.
Auf dem Petersplatz, fern von den heiligen Hallen.
Wir haben zum Schluss noch etwas Besonderes für Sie da. Ein Buch, was gerade erschienen ist, von Ihrem Sohn, Joe, Johannes, Joe Laschet. Sie waren vor kurzem auch bei der Präsentation dieses Buches, haben wir, glaube ich, auch ein Foto da, mit bester Laune. Also Ihr Sohn, das muss man für alle, die es nicht wissen, sagen, er ist Mode-Influencer, hat gerade hier Gentleman Bold, quasi ein Ratgeber in Sachen Benehmen und auch Kleidung rausgegeben, wo es darum geht, Gentleman zu sein. Wie kleidet sich ein Gentleman? Wie tritt er auf? Würden Sie über sich sagen, ein Gentleman zu sein?
Nein, ja.
Gut. Ja, nein. Was denn?
In seiner Interpretation eines Gentleman, ja.
Ja.
Auch auf Kleidung zu achten, es war. Ich kann es nicht so modisch, wie er sich da.
Aber er hat ihnen schon Tipps gegeben.
Instagram-Account gibt, ja, aber man muss auch seinem Alter gemäß natürlich seine Kleidung tragen.
Natürlich. Da geht nicht mehr alles.
Dieses ist entstanden, also ich hatte ein
Buch.
Ja, ein Studienfreund, der hat einen Klassiker dieses Buches, Der Gentleman hieß das. Mhm. Vor 20 Jahren gab's das, wo dann erklärt wird, wie bindet man eine Krawatte und was sind Manschettenknöpfe und wie ist dies und jenes und welche Schuhe. Und das lag immer bei uns rum. Und über dieses hat er dann Freude gefunden an Mode, klassischer Herrenmode. Meine Mutter hat ihm das Nähen beigebracht auf einer Nähmaschine. Dann hat er sich die Hemden seiner Onkels umgeschneidert und hat daraus sich selbst diese Affinität und am Ende auch die Expertise entwickelt. Und jetzt ist das quasi das Buch in die Moderne übertragen. Mhm. Schon verrückt.
Es gibt hinten in diesem Buch sogenannte Gentleman-Hacks, also Empfehlungen, wie sich ein echter Gentleman verhalten hat. Ein paar Empfehlungen. Lassen Sie uns doch einmal überprüfen, gemeinsam, Herr Laschet, ob Sie gemäß den Ansprüchen Ihres Sohnes, also stimmen Sie zu der folgenden Empfehlung. Reden Sie nie über die Ex-Partner beim ersten Date.
Sie verlegen, da bin ich ja nicht gekommen, aber
ist eine gute Empfehlung.
Wahrscheinlich ein kluger Empfehlung.
Räumen Sie als Mann mindestens einmal im Quartal selbst die Spülmaschine aus?
Ja, die räume ich mehr aus als einmal im Quartal.
Das ist vorbildlich, dann sind Sie ein super Gentleman. Bestellen Sie niemals Spaghetti, also zum Beispiel beim ersten Date?
Beim ersten Date hat man keine Spaghetti.
Ja.
Warum?
Ich denke, müssen Sie Ihren Sohn fragen, aber ich denke mal, weil mit Spaghetti, gerade mit Tomatensoße, sieht man schnell bekleckert aus.
Ja, okay.
Übernehmen Sie das erste Mal die Rechnung? Machen Sie das beim Date?
Ich lade gerne sowohl Männer als auch Frauen ein, nicht nur bei Dates, sondern weil okay. ich gerne Gastgeber bin.
Ich sehe, Sie genügen den Gentleman-Vorstellungen Ihres Sohnes. Doch streicheln Sie Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner beim ersten Date immer wieder über den Oberschenkel als Zeichen Ihrer Aufmerksamkeit.
Das ist ein Tipp, den er gibt.
Ist es so? Den haben wir hinzu erfunden.
Das dachte ich mir. Ja.
Lassen wir das weg.
Sie sind auch ein Gentleman, Herr.
Das tut mir leid.
Ich stelle es fest.
Fordern Sie Ihre erwachsenen Gäste nicht mehr auf, die Schuhe auszuziehen? Beim Besuch zu Hause zum
Beispiel. Ja, das haben wir noch nie. Ich weiß selbst, dass, wenn Sie gerade, als ich das erste Mal in türkische Familien ging, als Integrationsminister, unter anderem zur Familie Gensch, die in Solingen Opfer des Anschlags war, hat mich Cem Özdemir mitgenommen, hat mich da eingeführt, quasi, wie ich mich da verhalte, weil ich da total unsicher war. Mhm. Und da hat er als erstes gesagt, zieh die Schuhe aus, wenn du reingehst.
Da haben sie es natürlich gemacht.
Ja. Bei uns zu Hause haben wir noch nie jemand gesagt, zieh die Schuhe aus.
Aber es ist eine schöne Geste der Höflichkeit, wenn man das macht. Ja. Finde ich auch. Also da bin ich ganz bei Ihrem Sohn. Noch ein Tipp. Wenn Sie zu Hause rauchen, stellen Sie Duftkerzen auf und benutzen Sie sie, wenn Sie Gäste haben.
Nein.
Machen Sie das?
Nein.
Nein. Okay, da könnten Sie noch zulegen.
Aber ich muss sehen, ich muss das selbst nochmal lesen. Ich habe diese
Detailempfehlung
noch nicht
gelesen. Das stimmt wirklich. Können Sie mit Ihrem Sohn noch diskutieren. Jetzt sieht ein Gentleman eine schöne Frau auf der Straße, sollte er sie mit einem Spruch anmachen, aber Vorsicht, er sollte charmant sein.
Ja, beherzigen Sie das? Gut.
Bitte? Beherzigen Sie das?
Ja, das charmante Bemerkungen, die freundlich gemeint sind und die nicht sexistisch sind und nicht abfällig sind und gegen auch heutige Regeln verstoßen, das finde ich schon angemessen. Aber da hat sich die Welt auch die letzten 20, 30 Jahre verändert. Und charmant ist eigentlich ein gutes Wort, weil es Respekt ausstrahlt.
Richtig. Stammt allerdings nicht von Ihrem Sohn. Das haben wir auch uns ausgedacht. Das Letzte allerdings auf jeden Fall. Vermeide Politik, also in Gesprächen bei Dates, solange du die Person nicht besser kennst und versuche, neutral zu bleiben. Das ist ja interessant. Da ist dann quasi so die Erwartung dahinter, Politik immer schwierig.
So ist es ja, glaube ich, bei privaten Freunden so. Die haben sich schon über Politik verworfen. Bei mir hilft dieser Hinweis nicht. Denn sobald ich irgendwo hinkomme, fängt jeder an, über Politik zu reden, entschuldigt sich dann kurz, aber möchte über Politik reden.
Finden Sie das denn gut?
Das gehört, wenn man mich sieht und zu meinem Job, über meinen Job Bescheid weiß, will man auch drüber reden. So ist es genau, wenn einer als Arzt erkannt wird, gibt es mit Sicherheit einen in der Runde, der nach einem persönlichen Leiden dem Arzt das vorträgt. Beim Politiker ist die Schwelle noch niedriger. Mhm. Aber ich glaube, wenn Familien oder Freunde sich treffen und sich noch nicht gut kennen, dass direkt große politische Parolen absondern, auch zu Konflikten führen kann. Und das muss nicht sein.
Herr Laschet, ich kenne Sie seit langem. Ich weiß, dass Sie immer ein besonderes Faible für die Europa- und die Außenpolitik hatten. Gerade Ihre Solidarität mit Israel. Da gibt es, glaube ich, wenige in Ihrer Partei, die da ähnliche Schwerpunkte gesetzt haben. Nun gab es am 7. Oktober diesen Jahres diese fürchterliche Hamas-Attacke auf Israel. Wie haben Sie die Wochen seither erlebt?
Es war in der Tat ja insbesondere für die Juden in aller Welt in ihrer eigenen Wahrnehmung der größte Anschlag und Angriff mit der größten Zahl an Opfern seit dem Holocaust. Das sagt man so, aber es ist im Empfinden auch so. Weil es nicht ein normaler Krieg ist, sondern ein Terroranschlag war, der ja auf bestialische Weise da die Menschen, die Frauen geschändet und am Ende auch umgebracht hat. Dann hat es eine Solidarität gegeben, die aber in unseren westlichen Gesellschaften ausbaufähig gewesen wäre. Also es hat gleich Relativierung gegeben, Kontextualisierung gegeben. Man muss das verstehen, weil dies oder jenes und das besetzte Gebiet. Und es gab tausend Erklärungen, warum es so ist. Und ich hätte mir da gewünscht, dass man erstmal klar das überall verurteilt. In klaren Worten. Und danach kann man über weitere Schritte im Nahostprozess
reden. Bei wem hat Ihnen diese Verurteilung
denn gefehlt? Ja, bei vielen, bei den Künstlern, bei den Intellektuellen des Landes, an den Universitäten, insbesondere an den amerikanischen Elite-Universitäten, erlebt man plötzlich Phänomene, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Die Welt-UNO-Frauenorganisation braucht 50 Tage, ehe sie sich dazu äußert, wie Frauen da misshandelt, missbraucht und ermordet wurden. Sonst, wenn Sie irgendeinen Satz falsch sagen, haben Sie heute schon eine kritische Debatte oder einen Genderstern falsch aussprechen. Aber bei Vergewaltigung und Mord sagt man gar nichts. Mhm. Dieser Gegensatz, der hat mich dann doch überrascht und auch eigentlich erschüttert.
Nun läuft seit einigen Wochen eine Militäroperation der Israelis im Gazastreifen. Er hat zur Folge, dass die humanitäre Lage in Gaza wirklich katastrophal ist. Über die Hölle auf Erden spricht der Leiter des UN-Flüchtlingswerks. Sind Sie eigentlich sicher, dass dieses Vorgehen richtig ist? Oder gibt es da mittlerweile eine Art von Unangemessenheit? Weil jeder teilt quasi das Bedürfnis, gegen die Hamas vorzugehen. Aber ist der Preis zu hoch?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil, wenn Sie die Hamas zerschlagen wollen, was erforderlich ist, weil sie nicht nur Israel bedroht, sondern auch die Palästinenser ja in Geiselhaft genommen hat. Wenn Hamas-Stellungen in Krankenhäusern sind, in Schulen sind, in Kindergärten sind, nimmt man quasi die eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild. Und die Frage ist, wie soll man damit umgehen? Wie würden wir damit umgehen, wenn ein solcher Angriff auf Deutschland erfolgt wäre? Ich glaube, das Ziel, so wenig wie möglich zivile Opfer zu erzeugen, aber trotzdem die Hamas in ihrem Kern zu zerschlagen, ist richtig.
Mhm. Wird das denn verfolgt oder?
Das wird verfolgt. Na, ich glaube nicht, dass übertrieben wird. Das Gefährlichste ist ja immer Luftangriffe, weil sie da treffen immer Zivile, wenn sie aus der Luft bombardieren. Die Bodenoffensive gibt eher die Möglichkeit, dass man gezielt an die Orte geht, wo die Tunnelstrukturen und Ähnliches sind. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, dass die humanitäre Hilfe zugelassen wird und jetzt ins Land kommt und auch verteilt wird. Auch da hat die Hamas übrigens noch immer die Hände drauf und macht auch Schwarzhandel rund um die humanitäre Hilfe. Aber dass Israel danach, und das ist der entscheidende Punkt, ausstrahlt, wir gehen jetzt Schritte auf die Palästinenser zu. Man wird nicht den Konflikt befrieden, ohne den Palästinensern ihre Rechte zu geben. Und da muss Israel mehr leisten als in den letzten Jahren.
Sie sind Leiter des Abraham Accords Instituts in Deutschland. Das ist eine Initiative zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Steht dieser Prozess durch das, was in den letzten Wochen passiert ist, vor dem Scheitern?
Nein, ich glaube, er wird wichtiger. Man muss vielleicht noch mal erklären, was das ist. Nach 50 Jahren Feindschaft und Ablehnung haben vier arabische Länder gesagt, wir nehmen diplomatische Beziehungen zu Israel auf. Das hatten bisher nur die direkten Nachbarn gemacht. Das eine Land ist Jordanien, das andere ist Ägypten. Präsident Sadat, 1977, vielen noch vor Augen, reist in die Knesset nach Jerusalem, bietet Frieden an, bekommt dafür den Sinai zurück und wird am Ende sogar von Muslimbrüdern ermordet. Also ein hoher Preis, den der ägyptische Präsident gezahlt hat. Und jetzt sagen vier Länder, die weiter entfernt sind, Vereinten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Sudan, wir erkennen Israel an, wir machen eine Freihandelszone, wir machen Wissenschaftsaustausch, touristischen Austausch und, und. Und Saudi-Arabien war auch auf diesem Prozess der Annäherung.
Genau.
Und meine Einschätzung ist, dass der Anschlag jetzt stattfindet, liegt auch daran, dass der Iran diesen Prozess stören
wird. Meine Frage ist, ist die
Ihre Frage war, ist das jetzt kaputt? Und meine Antwort ist, nein, ich glaube nicht. Die Emirate, Bahrain haben sehr klar den Anschlag der Hamas verurteilt. Die müssen natürlich, insbesondere Marokko, was ein viel größeres Land auch von der Bevölkerung ist, auf die Stimmung auf der Straße achten, wo natürlich eine große Solidarität mit den Palästinensern da ist. Und man muss diesen Prozess jetzt so gestalten, dass auch die Palästinenser davon profitieren. Also wenn eine neue Ordnung in Gaza gesucht wird nach dem Krieg, werden gerade diese Staaten, denen Israel ja vertraut, die arabische Länder sind, eine wichtige Rolle einnehmen können. Und die werden das aber nur tun, wenn es auch Friedensschritte Richtung Palästinenser gibt. Also insofern bedingt sich das eine und das andere. Und deshalb glaube ich, dass diese Länder eher wichtiger werden als unwichtiger.
Sie haben mal mit kritischem Blick auch auf unsere Bundesaußenministerin gesagt, man solle nicht pauschal von den Golfstaaten reden, wie Frau Baerbock dies bisweilen tue, während die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel diplomatische Kontakte zu Israel haben und in Abu Dhabi sogar eine Kirche und eine Synagoge gebaut wurden, beherbergt Katar die Anführer der Hamas. Also große Unterschiede, auf die Sie da hinweisen. Was erwarten Sie von der Bundesregierung? Was erwarten Sie gerade von der Bundesaußenministerin mit Blick auf diesen Konflikt?
Also das war in einer Debatte, die Sie gerade erwähnen, zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers, wo es immer heißt, wir reden mit den Golfstaaten. Und die Differenzierung ist so, wie Sie sie beschreiben. Mhm. Die einen beherbergen die Hamas, die haben Al Jazeera als Staatssender, der den Konflikt nur schürt. Und gleichzeitig bauen andere Synagogen und versuchen auch im Inneren des Landes Toleranz, religiöse, kulturelle Toleranz zu leben. Und ich finde, unsere Außenpolitik müsste die Länder, die zu dem Schritt bereit sind, als bevorzugte Partner anerkennen, mit denen ganz besonders eng zusammenarbeiten und die anderen wissen lassen, ja, wir brauchen euch bei den Geiseln. Das ist ja die Rolle von Katar, weil sie so enge Hamas-Kontakte hat, können sie zu den Geiseln, zum Geiselbefreiung ganz anders vermitteln. Das muss man nutzen. Aber bevorzugter Partner ist nicht Katar, sondern sind die Länder, die zum Frieden bereit sind.
Sie sind sehr bemüht um Verständigung in der Region, trotzdem nachdem, wie sich die Lage in den letzten Wochen und Monaten noch mal verschärft und zugespitzt hat. Ich weiß, es ist eine große Frage, aber sehen Sie noch irgendein positives Ende für diesen Konflikt?
Also wenn man das positivste Szenario malen würde, würde man sagen, die Hamas wird in ihren militärischen Strukturen zerstört. Danach beginnt ein neuer Friedensprozess, der an das anknüpft, was in Oslo schon einmal in den 90er Jahren begonnen worden ist, bis hin zur Rückgabe von besetztem Land an eine palästinensische Autorität. In Israel müsste sich dazu eine Mitte-Regierung finden, möglichst ohne die Rechtsextremen, die heute Teil der Regierung sind. Und dies müsste dann in einem größeren Szenario den Abraham-Accords-Staaten und Saudi-Arabien ihrerseits ermöglichen, einen noch größeren Schritt zu gehen. Das ist das positivste Szenario, das man sich erhoffen kann. Aber es hängt wie immer von vielen, vielen Kleinigkeiten ab. Gut ist, dass der große sogenannte Flächenbrand mit dem Eingriff der Hisbollah in diesen Krieg plus dem Iran in diesen Krieg, dass der bisher verhindert werden konnte.
Herr Laschet, es gibt Menschen, die auch vor Ihnen schon versucht haben, Bundeskanzler zu werden, wo das nicht geklappt hat. Von denen hat man dann teilweise gar nicht mehr viel gehört. Sie sind noch da, Sie sind im Deutschen Bundestag. Was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre?
Ich bin Mitglied des Bundestages, mache das sehr gerne, gerade die außenpolitischen Aktivitäten, die wir am Anfang besprochen haben. Und dann wird die nächste Wahlperiode zeigen, an welcher Stelle man da wirken kann. In der Tat sind manche dann aus der Politik ausgestiegen, andere sind in noch höhere Ämter gestiegen. Für mich will ich einfach ganz normal meinen Beitrag leisten. Und wenn Rat gefragt ist, was ich den Eindruck habe, dass es heute auch der Fall ist, dann will ich den gerne geben.
Ich danke Ihnen für die Diskussion, auch für Ihre Offenheit. Danke für das Gespräch.
Bitteschön.
Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.